Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung. Mit Rolf Masseling und Gästen aus der Region.
Wird Gastfreundschaft zu teuer? Oder wie kann man heute in Hotellerie und Gastronomie erfolgreich sein? Darüber spreche ich heute mit Wolfgang Hackmann, dem geschäftsführenden Gesellschafter der Hackmann Hotels GmbH und Co. KG mit Sitz in Meppen. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge von Chefsachen. Herzlich willkommen, Herr Hackmann.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch für die Einladung.
Gerne. Sie sind ja viel beachteter Mensch hier in der Region. Wenn ich das so richtig verstehe, sind Sie der größte Hotelbetreiber so im deutsch-niederländischen Grenzraum.
So weit habe ich noch gar nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Aber ja, wir haben schon eine ordentliche Größe erreicht für die Branche, das stimmt.
Ja, also Sie haben ja mal angefangen in Meppen, da ist auch der Sitz Ihres Unternehmens, aber Sie haben heute, glaube ich, 8 Hotels oder wie viel sind es jetzt?
8, ja genau.
Ja, also man kommt ja mit der Aktualisierung der Internetseite ja gar nicht so schnell nach, weil Sie ja fast jede Woche gefühlt ein neues eröffnen.
Also schlimm ist es nicht, aber doch, wir waren in diesem Jahr schon sehr fleißig. Wir haben in diesem Jahr mit Nordhorn dann in Summe 172 Zimmer hinzubekommen in diesem Jahr.
Nicht? Und dann sind es insgesamt über 500.
Dann haben wir 630 Zimmer, genau.
Ja. Mein lieber Mann. Und das fängt an oben in Papenburg und geht runter bis ins tiefe Münsterland, sogar noch ein Stück weiter. Rehde, ich hatte immer nur Rehde im Emsland verortet, aber es gibt auch ein Rehde bei Borken-Bocholt da unten irgendwo und da sind Sie auch vertreten.
Genau, das ist der südlichste Stützpunkt, den wir haben. Rehde ist so eine Einwohnergemeinde mit gut 23.000 Einwohnern in der Nähe von Bocholt, dann kann man das besser zuordnen,
nicht? Ja. Ja, und in der Grafschaft betreiben Sie ja schon das Hotel Insight in Nordhorn und jetzt demnächst kommt hinzu das Connex Inn, heißt es, glaube ich, oder wird es heißen, was auf dem ehemaligen Postgelände unweit des Nordhorner Bahnhofs entsteht.
Ja, ganz genau. Wir freuen uns, wir denken mal, so Mitte November müsste es eigentlich bezugsfertig sein.
Ach doch, ja. Also der Rohbau und so weiter steht ja gebäudemäßig, soweit man das von außen sehen kann, ist das fertig. Aber drinnen ist noch einiges zu tun.
Genau, der Maler ist noch drin, der hat noch ein paar Restarbeiten zu erledigen. Und wir sind quasi in dieser Woche angefangen mit der Objekteinrichtung, das heißt der Saunabauer. Der Objekteinrichter, der für das Mobiliar zuständig ist, und der Küchenbauer, die haben jetzt das Wort und brauchen so gut 2 Monate für die Fertigstellung. Und wir müssen natürlich auch noch ordentlich putzen. Aber in Summe, denke ich mal, Mitte November sind wir buchbar.
In dem Gebäude sind Sie Mieter, glaube ich, ne?
Genau, Mieter heißt von der Definition, wir bringen das Inventar selbst mit.
Ja, trotzdem ist das hier noch eine erhebliche Investition für Ihr Unternehmen.
Ja, natürlich. Das ist viel Geld. Gut, das Investment ist ohnehin, wenn man so ein Hotel baut oder bauen lässt, das Investment ist schon beachtlich.
Erzählen Sie mal so ein bisschen über Ihre Unternehmensgruppe. Also ich meine, korrigieren Sie mich, Sie sind selber gar kein gelernter Hotelier oder sowas.
Nee, ich bin Quereinsteiger tatsächlich. Ich bin Maurermeister von Haus aus. Aber ich kann Entwarnung geben, ich mache das seit fast 30 Jahren jetzt im Januar, kommenden Januar. Und die Dinge haben sich so entwickelt, das stimmt.
Ne? Und wo hatte das alles seinen Ursprung, wenn Sie sagen, Sie sind Quereinsteiger?
Ja, ich komme gebürtig aus Hede, meine Familie kommt aus Hede. Und mein Vater war Bauunternehmer und meine Mutter hat quasi in den Jahren gerne Gastronomie gemacht und anschließend auch die ersten Hotelerfahrungen gesammelt. Und meine Eltern haben 86 das Hotel in Meppen angepachtet. Und meine Frau und ich, wir haben sie 96 abgelöst, im Winter 95, 96 abgelöst und haben dann unser Haus in unserem Dorf in Hede verkauft. Wir waren schon verheiratet, meine Frau und ich, und sind dann in das Hotel gezogen und sind dann quasi da mit diesem Standort angefangen, damals mit gut 24 Hotelzimmern.
Das war das ehemalige Parkhotel in Meppen, was es ja heute nicht mehr gibt.
Genau, direkt neben der Freilichtbühne, vielleicht kennt das der eine oder andere, das liegt da sehr schön näher der Ems. Das Hotel haben wir kaufen können vor gut 23 Jahren und das haben wir mit dem Umzug in ein neues Hotel in der Innenstadt, haben wir das Hotel vermietet an die Fitos-Einrichtung. Das ist quasi, wie man in der Grafschaft sagen würde, die Lebenshilfe in Meppen.
Mhm. Ja, und dann hatten sie ein Hotel in Meppen, aber dabei sollte es nicht bleiben. Lag in der Expansion eine Überlebensstrategie oder wollten sie einfach mehr Geld verdienen?
Ja, mehr Geld verdienen, gut, sicherlich hat das auch mit zu tun, aber das war ein recht kleines Haus und die Lage war sehr schön, war sehr romantisch, war aber auch sehr versteckt. Also das ist im Ortsteil Esterfeld, mitten in einem Wohngebiet. Niemand würde da ein Hotel vermuten.
Ja.
Hat auch immer so ein bisschen rechtlich, ja, kleine Hakeleien gegeben mit Anwohnern, mit Nachbarn, die, das muss man dazu sagen, die nachdem das Hotel gebaut wurde, sich da angesiedelt haben und sich nachher wunderten über den Hotelkomplex. Das war auch eine bemerkenswerte Sache. Aber das Hotel lief, aber es waren gar nicht. Und in den Abendstunden hatten wir von außen hatten wir etwas à la carte Geschäft. War gut und es lief nachher sehr, sehr gut. Das lief so gut, dass wir dann diese Idee hatten, ich sag mal 20 Jahre später, ein neues Hotel zu bauen, weil wir diese Entwicklung beziehungsweise wir haben uns immer gesagt, wenn wir es an einem schwierigen Standort, der schön romantisch ist, aber seitens des Betreibers doch sehr schwierig ist, wenn das schon so gut läuft, wie könnte ein Hotel, ein komplett neues Hotel in der Innenstadt funktionieren? So, und dann haben wir diesen Entschluss 20 Jahre später quasi gefasst.
Mhm. Ja, und dann kamen noch weitere Hotels dazu. Sie haben eben gesagt, 8 Stück haben Sie insgesamt. Als erstes sind Sie, glaube ich, nach Lingen weitergegangen, nicht? Also da haben Sie das ehemalige Traditionshotel Nave übernommen am Bahnhof, richtig?
Genau, heutige Parkhotel in Lingen. Genau, das ist uns ein bisschen vermittelt worden über einen großen Getränkefachgroßhändler. Kennt, glaube ich, jeder hier. Die haben uns beim Eigentümer empfohlen. Da sind wir vor 21 Jahren sind wir da rein. Und dann hatten wir quasi ein zweites Standbein in Summe. Gut 54 Zimmer, meine ich, hätten wir damals gehabt. Ja, genau.
Mhm. Ja, und das ist es auch nicht alleine geblieben. Da haben Sie gleich noch eins daneben gebaut.
Nee, das war noch später. Wir haben, nachdem wir diese Übernahme gemacht haben, haben wir unser Parkhotel in Meppen erstmal erweitert. Um weitere 11 Zimmer, so kamen wir dann nachher auf 35 Hotelzimmer. Das war dann, wie gesagt, bei uns im eigenen Sud, wenn man so will, haben wir als Eigentümer das Parkhotel in Meppen erweitert.
Ja, so und jetzt können wir die Hotels alle mal durchgehen. Also in Papenburg habe ich hier eins stehen, dann Meppen haben wir schon gesagt. In Lingen dann also erst das Parkhotel, dann das Loken Inn daneben. Dann gibt es das Insight in Nordhorn, demnächst nochmal das Connex Inn in Nordhorn. Dann in Rheine ein Cascada.
Genau, ja. Cascada, übersetzt Wasserfall, genau. Mhm.
Und in Borken ein Stadthotel und das eben schon erwähnte Hotel in Rhede. Das sind alles Hotels, ja, 3 Sterne, 4 Sterne. Was ist der Unterschied überhaupt?
Es geht los mit der Immobilie. Sie brauchen gewisse Größen bei den Hotelzimmern. Und nehmen wir mal, wenn Sie sagen, Sie brauchen Sie wollen ein 3-Sterne-Hotel klassifizieren lassen, brauchen Sie einen Empfang und keine Schlüsselausgabe. So muss man sich die Dinge vorstellen. Es gibt also harte Kriterien. Das sind so diese Basics. Rezeptionsöffnungszeiten und. Das ist dann nicht verhandelbar. Aber dann gibt es auch so weiche Faktoren, wo Sie quasi Punkte sammeln können. Ähnlich wie in Flensburg. Je mehr Sie an Serviceleistungen haben, desto mehr Punkte bekommen Sie. Und in Summe wird dann klassifiziert. Aber ich kann alle Servicepunkte erfüllen. Wenn die Immobilie keine 5 Sterne hergeben würde, kriege ich keine.
Mhm.
So muss man sich das vorstellen.
Ja, 5 Sterne haben Sie auch nicht. Und Punkte, also in Flensburg hätte ich gerne nicht so viele Punkte. Sie wollen möglichst viele Punkte sammeln, um Sterne zu kriegen.
Genau. Ja. Wo wir klassifiziert sind, ist das tatsächlich so. Dann sammelt man die Punkte und man kennt diesen Fragebogen, kriegt man vorher geschickt. Das heißt, man kann auch nachrüsten bei Neuklassifizierung und auch bei wiederkehrenden Klassifizierungen. Das heißt, die Regularien laufen ja aus und dieser Katalog wird auch ständig verändert. Das heißt, es lebt. Früher war für 4 Sterne, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ein Muss, eine Minibar. Aufgrund der Situation heute mit Nachhaltigkeit, mit Energie und so weiter, reicht ein 24-Stunden-Getränkeangebot, was nichts anderes bedeutet wie theoretisch ein Getränkeautomat.
Ja.
Zugänglich, klar.
Mhm. Ja, so ein Hotelbetrieb, also ein Hotel zu betreiben, stelle ich mir schon schwierig vor. Sie rechnen immer, wie viel Zimmer. Ich würde immer sagen, wie viel Betten. Was ist denn einfacher, sag ich mal? Also Betten oder Zimmer zu rechnen?
Ja, das Komische ist, das Landesamt für Statistik, was ja die Belegungszahlen, ich sag mal, regelmäßig veröffentlicht, redet immer über Betten.
Ja.
Ist für meinen Geschmack nicht mehr der richtige Ansatz. Wir reden nur über verfügbare Zimmer. Wenn wir neu bauen, bauen wir nur Doppelzimmer, weil ich kann im Doppelzimmer sowohl als auch, logischerweise. Wenn ich reine Einzelzimmer habe und auch die Nachfrage bei reinen Einzelzimmern, also beim Standard, in der Regel steht das Bett an der Wand im Einzelzimmer. Das haben viele nicht mehr so gerne. Und im Neubau schafft man nur noch Doppelzimmer, weil der eigentliche richtige Kostentreiber ist das verhältnismäßig teure Bad. Mhm. Und dann baut man in der Regel fast nur noch Einzelzimmer. Es sei denn, ich habe Häuser zum Beispiel in der Nähe von Messehallen und wo ein hohes Einzelzimmeraufkommen da ist. Aber meistens arbeitet man dann mit französischen Betten, wo ich mir helfen kann, wo ich mit zwei Menschen auch in einem Bett liegen kann.
Also es kommt schon auf die Ausstattung an. Und gut, Sie haben jetzt also mehrere Hotels. Wahrscheinlich werden im Laufe der Zeit noch ein paar dazukommen. Nicht? Wie ich die so kenne, haben Sie die nächsten Objekte schon im Visier. Aber gibt es da jetzt so eine Einheitlichkeit? Man lernt ja dazu, sage ich mal. Wenn man mehrere Objekte hat, dann weiß man, was man beim ersten falsch gemacht hat, was man beim zweiten anders machen will. Gibt es da so eine Lernkurve, wie Sie das Hotel der Zukunft sich so vorstellen?
Klar, wir unterscheiden erstmal, ob wir komplett über Neubauten reden. Neubauten reden, so wie hier jetzt im Connex Inn. Da haben wir natürlich die Möglichkeit, uns einzubringen bei den Investoren, bei den Eigentümern. Wir übernehmen ja auch bestehende Häuser, so wie jetzt das Insight war ja von Familie Müller geführt. Dann nehmen wir natürlich die Gegebenheiten so hin, wie sie sind. Deswegen sind wir auch unterschiedlich in den Häusern, auch in der Klassifizierung, wenn man so will. Aber wir gucken natürlich in den Markt und schauen drauf, was könnte hier fehlen oder was haben wir für ein Gefühl, was macht hier Sinn. Das muss ja nicht unbedingt ein Vier-Sterne-Haus sein. Das könnte ja theoretisch auch nach oben, nach unten hin ganz andere, wie soll ich sagen, Bedarfe haben. Also was dem Markt noch fehlt, so würden wir das analysieren, nicht?
Ja, du hast ja gerade bei dem angesprochenen Connex Inn, also dem ehemaligen Postgebäude in Nordhorn, einige Diskussionen gegeben um den Standort, um die Architektur, aber vor allen Dingen auch um die Frage, brauchen wir überhaupt noch ein Hotel? Und wenn ja, brauchen wir überhaupt ein Vier-Sterne-Hotel? Nordhorn hat doch so viele Hotels schon.
Ja, gut. Man muss in der Hotellerie auch ein bisschen anders denken. Ein Beispiel wäre zum Beispiel Angebot schafft Nachfrage. Also je nachdem, wenn ich ein Haus entwerfe, gucken wir natürlich, schafft das einen Mehrwert? So, nehmen wir mal unser Via Plaza in Meppen, vielleicht kennt das der eine oder andere, ist ein komplett neues Hotel, hat 80 Zimmer in einer 38.000 Einwohnerstadt. Und wir haben dann ein tolles Hotelsortiment ohnehin schon am Markt. Aber wenn Sie ein Hotel bauen lassen und Sie schaffen viele Alleinstellungsmerkmale, Lage, Gastronomie, Wellness, Architektur, Ausstattung, dann sind wir im Prinzip daraus ausgerichtet, dass wir sagen, man besucht das Hotel. Das könnte im Prinzip auch woanders stehen. Es geht um das Hotel. Das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber man besucht das Hotel, weil man dahin möchte.
Also wegen der Aufenthaltsqualität.
Genau. Wenn ich jetzt mal, nehmen wir mal einen großen Kettenbetrieb, so low budget, ich nenne keine Namen, aber wenn wir uns so ein Hotel im Geiste vorstellen und wir sind realistisch, dann kommt wegen diesem low budget Kettenhotel niemand in die Region oder in die Stadt, nur um das Hotel zu besuchen. Und das ist der Unterschied. Wenn wir jetzt, nehmen wir mal das Connex Inn wieder, mit vielen Alleinstellungsmerkmalen, wo wir mit nach draußen gehen, wo wir uns auch mit vermarkten, ist die Idee die, dass wir einen Mehrwert schaffen, natürlich auch für uns. Ich würde schwindeln, wenn ich das nicht zugeben würde, aber auch für die Region. Es geht nicht darum, den Kolleginnen und Kollegen was wegzunehmen. Natürlich dreht sich nachher der Markt ein klein wenig. Der eine schläft jetzt hier, der andere da. Wir werden natürlich auch aufgrund der Preise auch nicht für jedermann interessant sein. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Also das, was wir machen, ist nicht einfach. Aber wir wollen schon einen Mehrwert schaffen. Und das ist dieser sportliche Anspruch. Das Haus ist natürlich teurer in der Herstellung, sprich in der Pacht. aber auch im Betreiben, weil wir natürlich mit viel mehr Manpower da rein müssen, als wenn wir sagen, wir setzen einen Rezeptionisten hin und gucken aus dem Fenster und sagen, Übernachtung, Frühstück, Ende der Geschichte. Also wir bringen da schon ganz andere Leidenschaft, glaube ich, mit und versuchen dann, auf uns aufmerksam zu machen. Und zufälligerweise sind wir in Nordhorn. So ist, mal, glaube ich, kurz gefasst so die Idee, die sich dahinter verbirgt.
Also auf das Wir, was Sie immer betonen, gehen wir gleich nochmal ein. Aber es interessiert mich doch erstmal der Markt. Also viele Menschen sagen, boah, Hotel, das ist alles so teuer geworden und das können wir uns eigentlich oder wollen wir uns vielleicht auch gar nicht mehr leisten. Da gibt's dann so Bed and Breakfast oder B&B. Wie entwickelt sich denn der Markt für Übernachtungsgewerbe, wenn ich es mal so benennen darf?
Also erstmal würde ich grundsätzlich zwei Arten von Gästen unterscheiden. Nehmen wir mal den Privatreisenden. Wir reden natürlich als erstes, denkt jeder an Radtourismus. Mhm. Klar, das funktioniert sehr gut in der Region und auch Nordhorn. Wir sind ja schon 2 Jahre fast im Insight, haben wir jetzt den zweiten Sommer erlebt. Bärenstark, richtig toll. Bin ich erstaunt, wie gut das hier funktioniert. Auch ein großes Lob an die Touristiker hier, die hier einen wirklich einen tollen Job machen. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass es so gut läuft. Und diesen Markt kann man stimulieren. Das heißt, den Tourismus kann ich stimulieren. Und da braucht es, ich sag mal, auch Stadt und Kommune, die etwas Geld in die Hand nehmen und sagen, wir wünschen uns hier einen Tourismus. Und Meppen macht das sehr gut vor. Lingen ist auch sehr gut unterwegs. Nordhorn hat es schon, geht nach oben immer mehr. Das ist jetzt auch klar. Das ist das eine. Das andere Klientel, was ich sehe, neben dem Tourismus, und obwohl, da muss ich nochmal ausholen, wir reden dann in diesem Connex-In jetzt nicht nur über den Fahrradtourismus, sondern wir haben da oben eine sehr, sehr schöne Wellnesslandschaft uns bestellt, quasi bei den Eigentümern, und verfügen da über eine große Saunalandschaft mit verschiedenen Saunen, mit Ruheraum, mit Kosmetik- und Massagestudio. Und dann werden wir schöne Arrangements verkaufen über den Herbst-Winter. Besuch Weihnachtsmarkt, Besuch der Altstadt, schöne Menüs, die abends serviert werden im Haus und. Also diese Dinge, die kann man mit einem Marketing, kann man die gut verkaufen. Und dann haben wir das Nordrhein-Westfälische quasi vorm Haus. Aus Holland können wir auch ganz viel holen. Der Holländer liebt das, diese Dinge auch. Diesen Markt können wir stimulieren. Und das zweite Klientel, was wir sehen, sind die Geschäftskunden. So, und da hat man natürlich, ich würde es vergleichen immer ganz gerne mit der Automobilindustrie. Es fährt nicht jeder, ohne dass ich das abwerten will, es fährt nicht jeder ein VW Polo. Es wird auch ein Passat verkauft oder ein ID.3, 5, 7, keine Ahnung. Da geht es auch über den Preis natürlich, aber in der Regel hat der Mensch, der dienstlich unterwegs ist, hat ein gewisses Budget. So, ab und an wird auch gekauft über die Firmenzentrale, aber viele buchen halt für sich selbst, sind ihre eigene Sekretäre und gucken dann, was habe ich für ein Budget, was gibt es am Hotelmarkt und wo lege ich mein Haupt, auf welches Kissen. Und da braucht es natürlich ein vernünftiges Angebot, auch einen gesunden Preis natürlich. Aber wenn man mal guckt, ist das, was wir hier bekommen, das Hotel mit einem, würde ich schon sagen, sehr, sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis am Markt platziert.
Also für die Hörer, die uns jetzt nicht sehen können, muss ich einfach nochmal sagen, Quereinsteiger, gelernter Maurer, Meister. Ja, also mir sitzt aber ein Hotelprofi gegenüber, der in geschliffenen Worten die Vorteile seines Business verkauft. Sie sind ja im Grunde jetzt der Manager eines Familienkonzerns. Also mit 8 Hotels und 650 Zimmern, haben Sie, glaube ich, gesagt. Das ist ja ein Konzern. Sie beschäftigen eine ganze Menge Menschen und Sie legen, das steht auch überall auf Ihrer Internetseite, Sie legen ja immer Werte auf das Wir. Das heißt, Sie machen das nicht alleine, Sie machen das mit Ihrer Frau und ich glaube, Ihr Sohn mit der Frau ist auch schon mit im Geschäft. Da steckt da auch eine Philosophie dahinter.
Ja, mein Sohn, unser Sohn, unser Oliver, genau, der ist unterwegs und unsere Tochter, unsere Sophie, die gibt's auch. Die beiden sind quasi schon voll im Saft. Oliver wird 32, Sophie wird im Februar 31, also die sind nur 15 Monate auseinander. Und die haben sich entschieden, vor ein paar Jahren in den Betrieb mit einzusteigen. Aber wie gesagt, das allein ist noch zu wenig, sondern wir haben Stabstellen bei uns im Haus, 4 Stück. Die sind von Personen besetzt, angestellte Mitarbeiter. Und wir haben eine ganze Reihe an Hotelleitern, die das Tagesgeschäft quasi mit ihren Teamleitern und mit den Teams in den Häusern betreiben, verwalten. Genau.
Auf Ihrer Internetseite lese ich unter anderem: Unsere Hotels sind Orte zum Ankommen, Wohlfühlen und Weiterdenken. Modern, aber bodenständig, persönlich, aber professionell. Also Sie haben so eine eigene Philosophie für Ihre Beherbergungsbetriebe entwickelt. Und da steht immer wieder Familie.
Familie, genau.
Und im Mittelpunkt unseres Handelns steht immer der Mensch, habe ich gelesen. Ob als Gast, Mitarbeiter oder Partner.
Ja, das ist so. Natürlich der Gast. Aber ich habe auch so ein bisschen Problem, so früher, ich bin ja Quereinsteiger, früher war immer so, der Kunde ist König. Mhm. Und das hat mir, als ich das erste Mal gehört hatte, ging mir das eigentlich richtig quer, weil ich habe so diesen Ansatz, wenn bei uns ein Praktikant anfängt, wir nehmen gerne Praktikanten auf, also wenn jemand Lust hat, der das hört und hat selbst oder hat auch Kinder, die mal Lust haben auf die Branche. Ich glaube, die Branche ist deutlich besser als ihr Ruf. Die NGG, die macht uns ja auch das Leben immer schwer. Ich finde es zu Unrecht. Aber der Kunde ist König, finde ich doof. Wir wollen keinen König. Das gilt für mich, das gilt für die Republik. Und wenn ich einen Praktikanten habe und der kommt da rein und sagt, warum macht ihr diese Dinge so und nicht so? Wenn diese Idee, die er vielleicht hat, wenn die gut ist, dann machen wir die. Wenn ich dummes Zeug erzähle, und meine Lieben, ob es meine Frau ist oder meine Kinder oder unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn die sagen, Hackmann, du spinnst, dann spinne ich. Und dann sind wir das und nicht ich. Also wer da glaubt, das ist Hackmann, ich bin sicherlich derjenige, der die Dinge antreibt. Das will ich nicht verhehlen. Aber es geht immer um die Sinnhaftigkeit. Und wenn der Kunde mir sagt, so war früher tatsächlich in der Branche, war das auch so ein geflügelter Spruch, wenn der Kunde sagt, es ist grün, dann ist das grün. Und wenn das noch so blau ist, grober Unfug. Und wir sind Dienstleister, wir dienen, das Wort kommt daher her, aber wir sind keine Hampelmänner. Wir dienen auf Augenhöhe. Und wenn der Kunde weiß, das auch zu wertschätzen, ich glaube, eine gewisse Authentizität und ein Realismus und ein Abwägen zwischen Preis und Leistung, wir verkaufen noch nicht über den Preis, wenn die Wertschätzung kommt, das ist übrigens ein Zitat meiner Frau, wenn ich mein Produkt, meine Dienstleistung selbst hochhalte, was wir da tun, dann nehmen das andere auch so wahr. Wenn ich selber sage, ach, ist doch egal, ist ja nur der Gast oder nur die Dienstleistung, können andere auch keinen Respekt entwickeln vor diesen Dingen, die wir da machen. Das heißt, halte ich selber die Dinge hoch, schauen andere auch nach oben und sagen, oh, wenn ich mich selbst anbiete oder wenn ich sage, ja, kann ich mal machen und, finden diese Dinge nicht statt. Und da ist so unsere DNA, besonders will ich nicht sagen, ich glaube, dass das viele andere auch so lieben, aber das sind Dinge, die uns halt wichtig sind.
Hm. Nun habe ich eben schon mal gesagt, manchen ist das Hotel zu teuer oder manchen ist überhaupt alles im Moment zu teuer. Die Übernachtungszahlen sind ja ein bisschen rückläufig. Also in der Grafschaft hält sich das, glaube ich, noch relativ in Grenzen, aber so landesweit, und da kommen wir zum nächsten Punkt, Sie sind ja auch in den berufsständischen Organisationen aktiv, Sie sind Vorsitzender, Bezirksvorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes hier. Also das Geschäft, das gesamte Hotelleriegeschäft wird schwieriger.
Sagen wir mal so, wir haben eine Krise. Das ist unbestritten. Nicht wir, Hackmann, sondern die Republik sitzt in einer Wirtschaftskrise drin. Junge Menschen kennen das nicht so, aber ich bin, wie gesagt, 30 Jahre unterwegs. Ich war mein ganzes Leben lang nach meiner Meisterprüfung selbstständig. Früher hatten wir Zyklen 4-5 Jahre rauf, 4-5 Jahre runter. Jetzt haben wir 12 Jahre, lassen wir Corona mal außen vor, haben wir 12 Jahre lang keine Krise gehabt. Es könnte die nächste Krise vielleicht doppelt oder dreimal so schlimm sein wie die 2 Zyklen, die wir übersprungen haben. Das kann durchaus sein. Jeder muss jetzt sehen, wie er da durchkommt. Und wenn die Buchungszahlen rückläufig sind, dann ist das so. Das will ich nicht verhehlen. Und nehmen wir mal jetzt ein Connex in. Die Idee ist geboren. Wir haben fast 1,5-2 Jahre gebaut. Dann haben wir ein Bieterverfahren gehabt und also heißt, diese Idee ist mindestens 3-3,5 Jahre alt. Da war noch alles in Ordnung. Corona haben wir auch überstanden. Übrigens haben wir in Corona haben wir den Bagger bestellt in Meppen, mhm, und haben dann Bau begonnen. Wir haben ein Hotel eröffnet im Juni 20, im Corona-Jahr, das erste Corona-Jahr, haben wir ein Hotel eröffnet in Borken. Da haben wir den Pachtvertrag ja vorher unterschrieben und dann kommen die Dinge irgendwann. Wir haben im Oktober 2020 haben wir einen Pachtvertrag unterschrieben mit Wirkung zum Januar 21 im harten Lockdown. Wohl wissen, was wir tun. Klar, man braucht ein bisschen Mut und Gottvertrauen für diese Dinge. Und Krisen kommen, Krisen gehen. Ich muss natürlich schon resistent sein und sagen, okay, wie gehen wir damit um? Wir können auch nicht fliegen, das ist auch klar. Aber es braucht auch einen unternehmerischen Mut. Und auch, die gehen schon ins Risiko. Aber wir sind keine Hasardeure. Das heißt, wir wägen schon ab. Und wir wissen auch, dass es eine Weile dauert, bis diese Dinge mal laufen oder bis vielleicht auch eine Krise vorbei ist. Aber nach der Krise ist vor der Krise, wie gesagt, das lässt mich, ich will nicht sagen kalt, das ist auch Quatsch. Aber wir haben nicht einen Menschen entlassen müssen. Wir sind gut unterwegs. Und ja, wie gesagt, was wollen wir uns beklagen? Wir beklagen ja das Wetter, aber das bringt uns auch wenig. Das ist auch nicht meine DNA. Und
Trotzdem gibt es ja Hotelbetriebe, die aufgeben.
Das ist so, ne?
Also was machen Sie anders als die?
Gut, bei uns ist das Wachstum ist auch ein Geschäftsmodell, das sage ich auch an der Stelle. Für mich ein Beispiel ist vielleicht die Landwirtschaft. Ich habe selbst eine Mitarbeiterin, die ist Hauswirtschaftsmeisterin und ihr Mann ist Landwirtschaftsmeister, die hatten einen Hof. Die standen genau vor der Frage, was machen wir, wie kommen wir durch? Die hatten einen respektablen Hof gehabt. Sie hat gesagt, ich fange bei Hackmanns im Hotel an als Leitung Frühstück. Macht einen tollen Job und ihr Mann hat den Hof an den Nachbarn verpachtet mitsamt Ländereien und erst angefangen als Meister. Mhm. Gut, ist eine Entscheidung. Der Nachbarhof setzt auf Wachstum. So würde ich jetzt mal schlussfolgern, wenn ich die Geschichte richtig verstanden habe. Das ist bei uns nicht anders. Sie können nicht alles weiterreichen an den Kunden. Wir haben gewaltige Preiserhöhungen, das muss einem nicht gefallen, aber das ist so. Und dann haben wir natürlich, geht bei uns das Wachstum, das Personaltableau geht nicht proportional mit, sondern klar, die Kosten steigen auch, aber bei uns ist neben diesen Immobilienkosten, brauchen wir große Einheiten. Sie sagten es anfangs schon, das heißt, wir brauchen mindestens 50 Zimmer, um so ein Hotel betreiben zu können, weil wir dann entsprechend die Personalstruktur schaffen. Aber in der Verwaltung gehen die Menschen nicht mit. Das heißt, da sind wir recht schlank, das heißt Marketing, Personalverwaltung, Einkauf, Finanzbuchhaltung und.
Also so gewisse Skalierungseffekte wirken sich da positiv für Sie aus.
Genau.
Aber ich sag mal, steigende Kosten für Energie haben Sie auch.
Genau, aber wir sind Industriekunde. Das heißt, wir haben natürlich schon gewaltige Verbräuche. Und mit diesem gesamten Volumen gehen wir in den Markt und dann schließen wir immer Laufzeiten ab bei einem Lieferanten für alle Liefererstellen. Und die laufen irgendwann aus und Monate vorher kümmern wir uns in dem Einkauf. Und dann sind wir gelistet als Industriekunden, auch wenn wir mehrere Abnahmestellen haben.
Und wie ist es mit dem Personal? Also Hotellerie stelle ich mir sehr personalintensiv vor, weil ich ja im Grunde für den Besucher, für den Gast eine Rundum-die-Uhr-Betreuung habe. Also im Restaurant, im Zimmerservice, an der Rezeption, irgendwie ist es 24 Stunden am Tag immer irgendjemand für den Gast da. Also entsprechend viele Menschen brauchen sie ja.
Das ist auch ein Phänomen natürlich. Deswegen brauchen wir diese großen Einheiten. Wenn ich 10 Zimmer habe, habe ich im Prinzip ähnliche Zyklen, ähnliche Rhythmen am Tag. Ich brauche morgens ein Frühstück. Und ob ich ein Frühstück mache für 10 Gäste oder für 20? Klar, irgendwann brauche ich eine zweite Frühstückskraft und. Aber Fakt ist, je kleiner so ein Betrieb ist, desto schwieriger wird das. Das habe ich nicht verursacht, aber das ist die, wie ich schon sagte, in der Landwirtschaft oder Tante Emma ist auch faktisch, hat das nicht überstanden.
Das war vor 30, 40 Jahren ganz anders. Da gab es ganz viele kleine Hotels, Landhotels, familiengeführte Hotels. Da war dieser Faktor noch nicht so entscheidend. Ne?
Genau. Und wie gesagt, die Kostenentwicklung, der größte Kostentreiber ist tatsächlich Personal. Also das muss man sagen. Und ich bin da, glaube ich, auch ein recht guter Arbeitgeber. Wir sind 180 Menschen, die bei uns arbeiten im Moment. Die kommen aber auch nicht alle nur, weil ich nett und freundlich bin, sondern weil die auch Geld verdienen. Das ist auch völlig legitim. Ich verdiene auch Geld. Aber sie müssen sich natürlich auch als Arbeitgeber auch attraktiv machen. Im Sinne von, haben wir, ich sag mal, so Nettigkeiten, haben wir auch betriebliche Altersversorgung. Oder bei uns kriegt jeder Mitarbeiter, wenn dann, ich glaube, ein paar Monate bei uns war, kriegt er eine Debit-Mastercard. Da laden wir jeden Monat 25 Euro brutto für netto obendrauf. Und da kann er im Prinzip mitmachen, was er möchte. Das ist, früher war das dieses Gutscheinmodell. Mhm. Oder Firmenwagen, wenn ich eine richtige Position habe und habe mich dahin gearbeitet und habe mich gut entwickelt, kriege ich auch ein Firmenfahrzeug. So, und das sind natürlich diese Neckigkeiten, wo wir mitarbeiten. Und dann haben wir natürlich, glaube ich, auch einen recht guten Ruf als Arbeitgeber, was sich auch rumspricht.
Mhm. Nun haben wir eben schon mal angesprochen, Sie sind auch im DEHOGA aktiv, da im Bezirk. Also da haben Sie es ja nun sozusagen als Interessenvertreter mit ganz verschiedenen Hotelbetrieben zu tun. Aber auch nicht nur mit Hotelbetrieben, sondern auch mit Gastronomie.
Mhm.
Und in der Gastronomie ist die Situation ja, finde ich, besonders viral im Moment. Also jede Woche berichten wir darüber, dass irgendwo jemand eine neue Kneipe aufmacht. Aber jede Woche berichten wir auch darüber, dass anderswo mindestens eine zugemacht wird. Da ist das Geschäft offensichtlich besonders schwierig.
Ist so, keine Frage. Ne? Kaufzurückhaltung wirkt da auch. Man liest das ja Land auf, Land ab. Ich will das gar nicht alles wieder runter erzählen, was da los ist. Das ist schwierig geworden. Und wenn wir mal jetzt wieder über die Kosten reden und vielleicht auch nochmal das Thema 7% Mehrwertsteuer auf Speisen. Viele verstehen das gar nicht, was da los ist. Wenn ich außer Haus liefere, kann ich mit 7% Mehrwertsteuer meine Speisen veräußern. Wenn ich im Haus sitze, muss ich 19% abführen als Gastronom. Sprich, der Gast bezahlt die Party. Das hört sich erstmal komisch an, aber wir reden über ein Fünftel vom Umsatz, was Steuer ist. Ja?
Mhm.
Oder was auch zum Beispiel total unterschlagen wird, wir haben eine Maut eingeführt.
So, eine Maut für?
Eine Mautgebühr, nicht wir, sondern die Republik. Wir, die Bundesrepublik Deutschland, hat gesagt, wir nehmen Maut. So, und du musst dich vorstellen, jetzt kommt die Milch kommt vom Bauern in die Molkerei, von der Molkerei in den Handel und von den Handel jetzt bei uns zum Beispiel in die Gastronomie. Das heißt, dreimal wird ein Maut auf die Milch geschlagen. So, und dann haben wir diese Skalen, die das Produkt extrem verteuern. Und nehmen wir mal das Personal. Warum kalkulieren wir, ich sag mal, Menschen in der Gastronomie mit einem Stundensatz von 35 Euro? Und warum kostet ein Elektriker, ich sag mal, im Verkauf 60 Euro die Stunde, zuzüglich Mehrwertsteuer?
Mhm.
Also es kommt jetzt an und dann ist natürlich auch die Entwicklung in Sachen demografische knallt richtig durch und wir müssen daran, wir müssen bezahlen, wir wollen auch bezahlen. Das ist mal die Frage, gibt das Objekt das her? Das muss jeder für sich selber entscheiden, wie das funktionieren kann. Aber das schlägt für meinen Geschmack oder für mein Verständnis jetzt voll durch. Und ich habe tolle Menschen bei mir in der Gastronomie, die auch gutes Geld verdienen. Die verdienen genauso viel wie ein Elektriker. Und warum auch nicht? Und der Elektriker kommt abends nicht und der kommt auch am Wochenende nicht. Und das natürlich dann, das ist... Wenn ich versuche, die Preise nach unten zu drücken, kann das nicht funktionieren. Das geht eine Weile gut und irgendwann dann überrollt es mich, dann habe ich ein volles Haus und dann geht die Rendite geht nach unten hindurch. Das heißt, ich mache jetzt keinen Aufruf zur Preiserhöhung nicht, aber jeder muss versuchen, wie gehe ich damit um? Und dann gibt es diese Idee, nehmen wir mal verkürzte Ladenöffnungszeiten. Wenn ich sage, ich mache nicht mehr 6 Tage auf, sondern 5 oder nicht mehr 5, sondern nur noch 4. Aber dann fehlen mir natürlich auch 15-20% vom möglichen Erlös. Also dann muss ich mit meinem Produkt noch teurer werden, um, ich sag mal, auf meine Erlöse zu kommen. Ich habe auch keine Idee, wie der einzelne Inhaber, die Inhaberin damit umgehen muss. Aber vielleicht hilft ein zweites Standbein. Vielleicht hilft auch vielleicht mal bei der einen oder anderen, bei dem einen oder anderen Betrieb die Idee mal nachzulegen. Vielleicht werde ich Lehrer an der berufsbildenden Schule für Fachpraxis, keine Ahnung, und mache meinen gastronomischen Betrieb nur noch 3 Abende die Woche auf, weil ich auch Freude dran habe. Also da gibt es keine Blaupause, aber die reine Gastro macht einen richtigen Streifen mit im Moment. Und Ja, ich bin da voll bei Ihnen. Nur auf die Preise, das weiterzulegen, ist schwierig. Aber selbst wenn wir mal in ein Fastfood-Restaurant fahren, sehen wir schon, die sind auch alle börsennotiert. Die haben auch keine andere Möglichkeit, wenn sie in einer Fastfood-Bude arbeiten. Da brauchen sie auch nicht kommen und sagen, gib mir einen Mindestlohn, sondern da müssen sie schon an den Beutel. Ne? Bei vielen Betrieben würden die sich freuen, wenn die nur, Klammer, auf Mindestlohn bezahlen müssen. Da laufen die anderen Dinge laufen deutlich vorher.
Ja, das hängt aber ja auch mit dem demografischen Wandel zusammen. Also es gibt nicht mehr so viele Menschen, die arbeiten können, arbeiten wollen. Gerade für die Gastronomie. Das Image ist ja auch nicht unbedingt immer das Beste. Also da ist immer Arbeit zu ungünstigen Zeiten und dann noch für vielleicht nicht unbedingt Mindestlohn, aber auch nicht viel mehr. Da gibt es auch welche, die sagen, dafür das bisschen Maus tue ich mir das nicht mehr an.
Genau, es ist aber jetzt nicht eine Entwicklung, dass Gastronomen auf einmal gierig geworden sind, so wird das ja so ein bisschen suggeriert, sondern das sind die Kosten, die müssen sie versuchen weiterzugeben. Und das Image, wobei, da muss ich Ihnen so ein bisschen widersprechen, Herr Maseling, das ist ja das Image, die Ladenöffnungszeiten bestimmt der Kunde. Und wenn er sagt, ich gehe lieber abends essen als mittags, dann ist das so. Da kann der Gastronomiebetrieb nichts dafür. Sonst haben wir aber, und das ist, wie gesagt, wir hatten es vorhin ja auch schon mal, der Ruf ist schlechter als die Ist-Situation. Wir haben ja viele kleine mittelständische Betriebe auch. Ich habe mit meinen Menschen, die in der näheren Umgebung sind, mit mir zusammenarbeiten, echte Freundschaften. So, und da haben wir, und das haben die Gastronomie, das können andere nicht, da haben wir teilweise, wenn man zusammen die Spätschicht gemacht hat und meistens setzt man sich nochmal hin, tauscht sich nochmal aus, trinkt vielleicht nochmal ein Glas Bier oder so, damit man ein bisschen runterkommt von der Hochleistung. Also das ist nicht so schlimm, wie es war. Und letzten Endes, Sie haben es vorhin angesprochen, das funktioniert ja auch nicht mehr. Also wer dann noch meint, der könnte den Laden führen wie die 11. Panzergrenadierdivision und ruft da nur rum, dann läuft der Letzte auch noch weg, weil die Menschen können überall arbeiten. Und wer in der Gastronomie gelernt hat oder auch Menschen, die in der Gastronomie arbeiten, die können morgen früh in jedem Einzelhandel, in jedem Discounter anfangen. Das sind in der Regel Menschen, die diesen Job mögen, die Spaß dran haben, die Menschen mögen. Das ist auch ganz wichtig, dass man Menschen mag. Man muss auf Menschen zugehen, das ist unerlässlich für meinen Geschmack. Im Housekeeping trifft das vielleicht nicht so zu. Aber was wir auch noch haben, das wird so ein bisschen gar nicht erwähnt, das Wort Trinkgeld. Und da kommt, und da wir schon, ich sag mal so, wir sind dann natürlich raus als Inhaber, auch klar. Aber da wird auch noch ein bisschen Trinkgeld kassiert, zu Recht auch, wie ich finde.
Und das wird ja auch sehr unterschiedlich gehandhabt von Betrieb zu Betrieb. Es gibt Gastrounternehmen, da darf der oder diejenige, der das Trinkgeld bekommt, das auch behalten. Es gibt auch welche, da kommt das in der Gemeinschaftskasse und es gibt auch welche, da kassiert der Chef mit.
Ja, das Dritte ist natürlich ein absolutes No-Go, weil will ich nicht vertiefen. Ich spreche natürlich auch für die Branche, aber das geht beim besten Willen nicht. Das ist für mich, Verzeihung, Diebstahl. Das ist Diebstahl. Bei den ersten beiden Kriterien haben wir das bei uns, und das habe ich nicht entschieden, sondern das hat das Team, der Hotelleiter mit seinem Team entschieden in Meppen. In den anderen Häusern weiß ich nie, wie es da praktiziert wird, weil mich das auch nichts angeht. Ich frage da auch nicht nach, da bin ich dann auch raus. Aber in Meppen weiß ich, machen wir das so, die sammeln gemeinsam, alle tragen zusammen, ob es an der Rezeption bezahlt wird oder am Tisch oder oben im Housekeeping auf dem Nachtschrank liegt, und dann wird verteilt. Und das finde ich auch gut, weil sonst kriegt die Reinigungskraft nichts. Die macht die Räumlichkeiten sauber, die macht Toiletten sauber und. Und das Front Office, hätte ich fast gesagt, das Frontpersonal kassiert. Küche kriegt vielleicht oder dann auch nichts. Also weiß nicht, für mich ist das so ein, auch das schafft auch Zusammengehörigkeit. Alles andere halte ich für nicht in Ordnung. Aber wie gesagt, das sind Dinge, die gehen dem Inhaber im Prinzip nichts an. Aber ich finde natürlich schon auch für den eigenen Betriebsfrieden, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass das einvernehmlich und fair geregelt wird.
Gibt es bei Ihnen im Konzern, sage ich jetzt wieder, einen Betriebsrat?
Nein. Hat auch noch keiner nachgefragt. Ich will jetzt auch nicht sagen, hier macht morgen früh den Betriebsrat. Aber wir haben eine Mitarbeiterin, die betreut bei uns das Thema Personal. ab und zu denke ich, gefühlt sich mich vielleicht irgendwann hören hier, habe ich einen Betriebsrat, aber wir haben wirklich ein tolles Miteinander. Wir haben auch eine ganz geringe Fluktuation bei uns im Betrieb. Mhm. Wir haben schon seit Ewigkeiten eine elektronische Zeiterfassung. Das heißt, wenn ich komme, wenn ich gehe, stempel ich mich ein, stempel ich mich aus. Und was wir machen maximale Zuschläge für Sonnenfeiertag, Früh-, Spät- und Nachtschichten, die dann entsprechend vergütet werden.
Also höre ich jetzt raus, Sie haben keine Probleme, Personal zu finden?
Zum Teil. Interessanterweise, jetzt will ich nicht politisch werden, aber wir haben Probleme, Spülkräfte zu kriegen, Menschen im Housekeeping und auch im Frühstücksdienst. Und ich finde, ja gut, dann will ich nicht von früher reden, aber wir haben viele Flüchtlinge hier, das finde ich auch gut, nicht falsch verstehen. Ich bin da bunt, wie keine andere Branche sind wir bunt. Nur dass wir Flüchtlinge nicht arbeiten lassen, weil sie es nicht dürfen, ich finde auch müssen, finde ich gehört auch dazu, würde für die Akzeptanz in der Republik für Flüchtlinge viel, viel mehr werden. Und wir reden über Abschiebung, aber erklären Sie mir, wieso habe ich keine Menschen im Housekeeping? Und wir reden über Abschiebung. Und jetzt sage ich Ihnen noch was. Wir haben seit dem Juli dieses Jahres, haben wir eine Zeitarbeitsfirma drin. Die holen Menschen aus Rumänien. Das heißt, die, die hier sind, dürfen nicht arbeiten. Und wir holen jetzt Leute aus Rumänien nur zum Arbeiten hierher. Also das ist, glaube ich, auch nicht so schwer, diese Zusammenhänge zu verstehen. Ich höre dann natürlich, ich mache ja auch viel Politik hier für unsere Branche. Aber wenn ich mich so äußere, dann heißt, kommen so Argumente wie, ja, dann funktioniert das mit der Abschiebung nicht. Ja, ich will die gar nicht abschieben, aber wir wissen, wohin die Demografie ist. Ja. Die müssen auch nicht zwingend alle einen Gesellenbrief haben oder einen Gehilfenbrief, aber die Arbeitskraft von heute kann, wenn sie ein bisschen auf Zack ist, die Fachkraft von morgen sein. Und ich höre von Sterneköchen in Thailand, die keinen Gesellenbrief haben. Wenn der Kopf frei ist, Sie sagten es vorhin, ich bin Maurermeister, nun bin ich im Kochen nicht der Schönste oder der Beste, aber kochen kann ich schon. Aber wenn ich mich daran mache und ich soll ja nicht zum Mond fliegen, dann kann ich diese Dinge schon erlernen. Und warum wir die nicht arbeiten lassen, an dieser Stelle, glaube ich, danke für diese Möglichkeit, das hier zu äußern. Warum lassen wir die nicht arbeiten? Also, erschließt sich mir nicht. Ich freue mich über die Menschen aus Rumänien, aber braucht wieder Wohnraum, wird noch mehr verknappt. Also das muss mir jemand erklären. Ich habe noch niemanden gefunden, der darauf eine Lösung hat. Also dumm, wenn man mich fragt.
Sie müssen ja nun Menschen in ganz verschiedenen Sektoren beschäftigen. Wir lassen uns noch mal auf das Connex in Nordhorn kommen, was jetzt demnächst eröffnet werden soll. Da haben Sie eben gesagt, da machen Sie einen Wellnessbereich, da ist unten auch ein Restaurant. Betreiben Sie das alles selber oder geben Sie das jetzt an irgendwelche Subunternehmen weiter?
Also speziell das aufs Connex Inn machen wir natürlich das Hotelgeschäft selbst, ganz klar. Die Wellnesslandschaft liegt auch bei uns. Auch die Kosmetikerin und die Dame, die die Massagen da verabreicht, ist auch eine Mitarbeiterin von uns. Und dann haben wir das in dem Hotel, haben wir ein Restaurant mit einer eigenen Marke unterverpachtet. Das heißt, da haben wir eine Dame gefunden mit ihrer erwachsenen Tochter, die werden das auf eigene Regie, werden die das Hotel bzw. das Restaurant im Hotel betreiben.
Ja, die war bisher in Bentheim aktiv.
Genau, richtig. Ja.
Ist das jetzt eine Besonderheit Nordhorn oder macht das überall so?
In Lingen haben wir das genauso. Das heißt, wir haben auch reine Garnihäuser. In Meppen bieten wir alles. Das Komplexe ist tatsächlich das Restaurantgeschäft. Das ist dieses, wie soll ich sagen, da die Beziehung aufbauen mit dem Gast, da hinterher sein und wir reden da auch über frische Produkte. Da muss man schon hinterher sein. Wir haben auch, ich sag mal, Betreiberpärchen in Borken zum Beispiel. Die sind von Anfang an mit uns dabei und die haben dann ordentlichen Vertrag mit uns und das sind nicht unsere Pächter, sondern unsere Partner, so formuliere ich das immer. Macht ihr euer Geschäft in der Gastro, wir machen das Hotelgeschäft. Und dann können die sich nach außen hin einmal bewerben natürlich am Markt und können natürlich auch gucken, was kommt von oben die Treppe runter, wie es die Hotellerie nennt, nicht?
Ja, was kommt von oben die Treppe runter, finde ich eine ganz spannende Formulierung. Mich interessiert nochmal, wie kommen Sie denn die Treppe rauf? Also wie kommen Sie an Ihre Gäste ran? Also es gibt ja diese berühmten Portale, wo man erstmal alles buchen kann und wo man auch vergleichen kann. Das gleiche Hotelzimmer kostet bei verschiedenen Portalen Verschiedenes. ist das nicht sozusagen eine Zwangsmitgliedschaft in diesen Portalen oder kommen Sie ja gut mit klar?
Ja, da wird ja gerade ein Portal ja mächtig verhauen im Moment, da diese Klage gegen einen, ich sag mal ja im Prinzip den größten Marktplayer. Ich klage übrigens selber nicht mit, weil ich habe mich an diese Bestpreisklausel nie gehalten. Ich habe immer das genommen, was wir für richtig hielten. Und dann haben wir, das machen wir heute auch, wir sind immer, ich nenne das mal am Fabriktor, das heißt, wer bei uns an der Rezeption über unsere Buchungsseite per Telefon, per E-Mail bucht, hat immer 15-20% günstigeren Preis als an einem Buchungsportal. Mhm. Lässt sich auch feststellen, weil das im Prinzip genau die Kommission ist, die wir abführen. Nichtsdestotrotz sind wir online buchbar, aber über unsere eigene Buchungsmaschine, über unsere eigene Website, über unser eigenes Marketing machen wir natürlich auch viel, viel Krach. Wir haben auch viele Gäste, die unsere Häuser abfahren. Die sagen, ja, wir waren noch nicht da in dem Hotel, da wollen wir auch nochmal hin und. Wir haben ja unseren Dachmarke vor gut 3 Jahren, haben wir die eingeführt. Wir haben eine eigene Mitarbeiterin, die nur Marketing macht bei uns im Haus, Marketing und PR. Das macht sie sehr, sehr gut. Da bin ich sehr froh. Und auch diese Dachmarke bei Hackmann, so nennen wir uns, verschiedene Häuser, verschiedene, ich sag mal auch Klassifizierungen natürlich. Aber wir haben dann eine tolle Fangemeinde, wie ich finde. Da bin ich auch sehr froh und dankbar. Das heißt, wir versuchen natürlich selbst viel zu machen. Social Media bringt auch was. Und ja, dann natürlich HSG Nordhorn, SV Meppen, da sind wir auch präsent. Das bringt uns nicht so ganz furchtbar viel nicht, aber das ist natürlich auch gerade so im Business so, lassen wir uns dann auch schon sehen. Na klar. Aber wie gesagt, die Nachfrage ist da und da ist natürlich, sind diese Buchungsportale auch wichtig. Aber nicht nur Booking. Nehmen wir mal Kurzurlaub, ist auch ein schönes Portal, wo man Kurzurlaub, wie der Name schon sagt, auch buchen kann. Da sind wir ganz erfolgreich. In Holland gibt es auch ganz, ganz viele. Da kommt dann der holländische Markt her. Ob die dann, das kann man immer im Nachhinein nur schlecht sagen, wir haben viele Direktbuchungen. Viele Direktbuchungen kommen aber auch über ein Online-Portal oder OTA, Online Travel Agency, wie es dann richtig heißt in der Branche, kommen die dann zu uns. Mhm. So muss man sich das vorstellen. Mhm. Aber viel wird auch von lokalen Firmen natürlich gebucht. Wir haben dann natürlich auch so Rahmenverträge mit den Großkunden, die wiederkehrend Gäste haben, die einladen oder die auch selbst zahlen, die dann über diese Firmenrate dann halt auch buchen. Nicht?
Wenn Sie jetzt mal eine Prognose wagen wollen, wo steht Ihre Hotelkette denn in 5 Jahren?
Ja.
Ja.
Gute Frage. Also ich denke schon, dass wir größer werden, dass wir weiter wachsen. Davon gehe ich aus und ich selbst bin 57, also mir tut auch nichts weh. Wir machen diese Dinge auch unheimlich viel Freude. Ich werde sicherlich, irgendwann werden wir einen Beirat gründen. Das steht für uns schon mal fest und dann werde ich so ein bisschen aus der aktiven Geschäftsführung herausgehen. Mit das unseren Kindern werden wir das anvertrauen, meine Frau und ich. Meine Frau, die muss ich immer noch mal mehr erwähnen, die ist natürlich auch ganz aktiv. Gehen wir in den Beirat und würden das weiterhin begleiten. So ist der Plan, nicht?
Aber weiteres Wachstum ist eingeplant.
Ist im Prinzip unsere DNA. Und gut, Nordhorn ist nochmal mit dem Hotelmarkt, aber wenn ich so ins Westfälische gucke, ich habe da noch ein paar Städte auf Kimme und Korn, wo ich sage, warum stehen da keine Häuser? Und gestern hatten wir eine große Steuerberaterkanzlei gehabt bei uns in Meppen. Die haben getagt, die kommt aus Lingen, die Kanzlei. Ich kannte da den einen oder anderen Berater aus dem Haus. Und da haben wir über das Logan Inn gesprochen. Nehmen wir mal jetzt Lingen mit 58.000 Einwohnern, das ist, glaube ich, genauso groß wie Nordhorn. Heute kann man sich Lingen nicht vorstellen ohne Logan Inn. 9 Jahre nach der Eröffnung. Und da sehe ich noch mehr Städte, die ähnlich unterwegs sind, wo ich sagen würde, da geht noch was.
Aber Sie gucken eher nach Süden als nach Norden, ne?
Stimmt nicht ganz. Wir haben auch in Oldenburg haben wir unsere Eisen im Feuer. Mhm. Dauert immer nur lange. Projektierung ist ein zähes Geschäft. Die haben wir selber schon projektiert. Aber wir haben auch einen Projektierer für uns oben in Oldenburg, der da versucht, was auf den Weg zu bringen mit uns. Ist immer nicht ganz einfach. Man muss auch die Politik mitnehmen. Geld, gut, aber Geld, das kann man regeln. Da haben wir wirklich einen guten Projektierer. Der ist ja sehr gesund und auch gut unterwegs. Und da sehe ich auch in Oldenburg eine echte Chance. Ich bin aber auch schon gefragt worden, ob ich Bremen oder Hamburg mir vorstellen kann. Das ist tatsächlich so, aber dann sage ich mir, das ist mir zu weitläufig, sondern ich wollte schon ganz gerne so unserem Ostfriesenspieß hier treu bleiben. Und da ist so Bocholt, Brocken so, bis rauf, jetzt im Moment Papenburg oder Oldenburg, das könnte ich mir vorstellen. Aber wie gesagt, das sind auch nicht meine Entscheidungen, sondern wir werden mittlerweile auch angefragt. Früher lief ich hinterher, das habe ich auch gemacht, das war mir auch nicht unangenehm, sondern ich habe mich schon bemüht. Aber heute werden wir auch angefragt, ob wir uns was vorstellen können, Bestandshäuser oder neue Projektierung, sowohl als auch. Wir gucken uns das immer an, nicht?
Ja, und da fährt der Wolfgang Hackmann dann mit seinem schnellen Auto hin. Alles, was da nicht mehr mit erreichbar ist, das kommt auch für ein Hotel in Frage.
Ja, noch lieber als mit dem Auto fahre ich mit dem Motorrad.
Tatsächlich?
Ja, ich habe ein Betriebsmotorrad, läuft auch immer im Betrieb. Mhm. Und damit fahre ich die Filialen ab. Mache ich so 10-11 Monate im Jahr. Das macht mir noch mehr Freude als das Autofahren. Und ich bin auch gern unterwegs. Ich liebe die Menschen, das kann ich wohl so sagen. Und neben all diesen Dingen, ich bin bei unserem Kirchenvorstand, das ist mir auch nochmal wichtig, da bin ich auch ein gläubiger Mensch, meine Frau und ich. Das trägt uns auch, so haben wir jedenfalls das Gefühl und ja, das macht Freude.
Ja, das ist wunderbar. Wolfgang Hackmann, geschäftsführender Gesellschafter der Hackmann Hotels GmbH und Co. KG. Bei Hackmann habe ich gelernt, ja?
Ja, genau.
Ja, toll. Damit sind wir schon wieder am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank, Wolfgang Hackmann. Das war sehr informativ. Vielen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann folgen Sie gerne Chefsachen in Ihrer Podcast-App. Und neue Episoden erscheinen etwa alle 4 Wochen auf GN Online und überall, wo es Podcasts gibt. Hören Sie also gerne wieder rein bei Chefsachen und damit tschüss. Bis zum nächsten Mal, Ihr Rolf Masselink.
Das war Chefsachen, der Wirtschaftspodcast der Grafschafter Nachrichten und der Wirtschaftsvereinigung Grafschaft Bentheim. Neue Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Interessante Geschichten und Reportagen aus der Region lesen Sie auch im Magazin GN Insider Wirtschaft.